die Presse.
In meiner damaligen jugendlichen Naivität war Heinz-Christian Strache und die FPÖ die Partei, die das anders machen wollte. Ich habe das geglaubt und bin dann relativ früh eben mit 14, 15 in das Umfeld der Freiheitlichen Partei Österreichs gekommen, in Knittelfeld, und dann eben auch mit 16 Jahren beigetreten. Also gerade auch noch, wenn man dann 18, 19, 20 ist, man ist in der Partei angekommen, darf im Parlamentsclub arbeiten, darf dann in Graz recht früh eine politische Position übernehmen. Da redet man sich natürlich in den ersten Jahren einiges schön. Mir war bewusst, wenn ich dagegen stimme, dann haut mich die Landespartei aus der Partei.
Alexis Pascutini war ein junger Hoffnungsträger der FPÖ in Graz. Heute ist er einer ihrer allerschärfsten Kritiker. Er hat schon öfter Interviews gegeben, zuletzt etwa dem deutschen Spiegelmagazin. Er war auch schon in einigen österreichischen Podcasts zu Gast. Aber erstens noch nie bei uns und zweitens hat sein Fall aktuell eine ganz neue Spannung bekommen. Denn er hat nun bei den Grazer Neos angedockt. Vor wenigen Tagen erst hat er bei den internen Vorwahlen den dritten Listenplatz für die Gemeinderatswahlen im Juni erworben. Deswegen wollen wir uns hier seiner Geschichte genauer widmen, und zwar in zwei Teilen. In dieser ersten Podcast-Folge geht es darum, wie er als junger Mann zur FPÖ gekommen ist und dort rasch aufsteigen konnte und wieso er der Partei dann nach 10 Jahren plötzlich den Rücken gekehrt hat. In Folge 2 wird es dann um seine Jahre seit dem Ausstieg der Partei gehen und um seinen Wechsel zu den Neos. Das ist Was wichtig ist. Ich bin Anna Wallner, seit 20 Jahren Journalistin bei der Presse und einer der Hosts dieses Nachrichtenpodcasts. Alexis Pascutini wird diesen Sommer schon 30 Jahre alt. Er ist Jurist und arbeitet derzeit als Rechtsanwaltsanwärter in einer Grazer Kanzlei. Außerdem ist er seit 4 Jahren im Grazer Gemeinderat Clubchef des korruptionsfreien Gemeinderatsclubs. Meine erste Frage an ihn war, wieso wollte er als junger Mann mit 15, 16 eigentlich zur FPÖ?
Ja, das ist eine Frage, die kann man gar nicht mit ein paar wenigen Sätzen beantworten. Da muss man ein bisschen ausholen. Bei mir war das so, dass das Elternhaus eher ganz aus einem anderen politischen Spektrum war. Also eher, ich sage jetzt, mein Papa war vor vielen, vielen Jahren Betriebsrat für die Kommunisten in der Obersteiermark. Meine Mutter war eher den Grünen sehr, 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 sehr zugeneigt. Und mit 14, 15 versucht man dann natürlich, sich selbst ein bisschen eine politische Meinung zu bilden. Man informiert sich selbst und hat natürlich auch noch eine gewisse jugendliche Naivität. Und für mich war damals eben mit 14, 15 schon klar, dass dieses Land, vor allem auch die Steiermark und da gerade auch im Kleinen in Knittelfeld, zwischen zwei Großparteien aufgeteilt war. Das war die ÖVP und die SPÖ. Knittelfeld eine rote Gemeinde. Ich habe es immer wieder erlebt, dass eben diese beiden Parteien sich alles Mögliche austauschen, auch was Postenbesetzungen im Schulbereich, gerade was den Direktorposten betroffen hat, dass es da einfach nicht immer die Besten zum Zug kamen, sondern die mit dem richtigen Parteibuch. Und in meiner damaligen jugendlichen Naivität war Heinz-Christian Strache und die FPÖ die Partei, die das anders machen wollte. Ich habe das geglaubt und bin dann relativ früh eben mit 14, 15 in das Umfeld der Freiheitlichen Partei Österreichs gekommen, in Knittelfeld, und dann eben auch mit 16 Jahren beigetreten.
Was haben Ihre Eltern eigentlich damals dazu gesagt?
Ja, also meine Mutter war darüber nicht sehr erfreut. Also es hat für einige solche Konflikte und heftige Diskussionen gesorgt. Mein Papa war da viel, viel toleranter. Der hat gesagt, du musst deine eigenen Erfahrungen machen.
Sie haben jetzt Heinz-Christian Strache schon erwähnt. Wer waren denn damals die Figuren in der Partei, die Sie geprägt haben?
Also ich muss sagen, geprägt ist vielleicht das falsche Wort. Also ich habe sicher in den ersten Jahren war ich ein Fan von Heinz-Christian Strache, das muss man sagen. Also mit 14, 15 wirkt ein junger Politiker oder ein jüngerer Politiker, wie es Heinz-Christian Strache damals war, natürlich gerade für junge Menschen sehr, sehr anziehend. Im Vergleich dazu war das Angebot von Rot und Schwarz damals nicht sonderlich berauschend. Das war ja auch noch vor der Ära Kurz, weit vor der Ära Kern bei der SPÖ. Also das waren halt einfach Politiker, die mich nicht angesprochen haben. Heinz-Christian Strache natürlich schon, und mit einer jugendlichen Naivität, die man mit 14, 15 hat, da fällt man dann natürlich auf diese Person rein, die sagt, wir machen alles anders, wir sind ganz anders, ja, wir sind natürlich super sauber, wir sind mega transparent, wir möchten den Proporz beenden, wir möchten diese Aufteilung zwischen Rot-Schwarz beenden. Das war natürlich etwas, was sehr, sehr bei mir gezogen hat, und das für mich war eigentlich die Figur in der FPÖ Heinz-Christian Strache in den ersten Jahren und dann natürlich später auch Norbert Hofer. ja, das waren eigentlich die beiden Personen. Ich habe dann natürlich im Laufe meiner politischen Tätigkeit, also zuerst im Parlamentsclub, dann aber später auch auf Graz-Ebene, andere Personen in der FPÖ natürlich auch noch kennengelernt. Den einen oder anderen, wo ich sage, der hat auch eine gute Arbeit gemacht, also den, aber natürlich dann auch das eine oder andere mitbekommen, wo man dann schon an der eigenen Entscheidung, dieser Partei beigetreten zu sein, zu zweifeln beginnt. Das war dann leider etwas, was mit der zunehmenden Dauer meiner politischen Aktivität auch überhand genommen hat.
In die Partei steigt Pascutini also im Jahr 2012 ein und am Ende wird er genau 10 Jahre dabei bleiben. Aus dem Jugendlichen, der eifrig gegen den Parteienproporz rebellieren wollte, wird rasch ein fleißiger Funktionär. Er studiert nebenbei Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz, wird im Juni 2017 Bezirksvorsteher, Stellvertreter im Bezirk Graz-Gösting und 2021 Gemeinderat der Stadt Graz. Er ist also das, was man einen aufstrebenden Jungpolitiker nennt. Einen, der alle Anlagen dazu hat, es weit zu bringen in der FPÖ. Wann hat er das erste Mal bemerkt, dass da Dinge in der Partei vor sich gehen, die ihm nicht ganz geheuer sind?
Ja, man bekommt natürlich in einer Partei das ein oder andere mit. Und ich glaube auch schon, dass Parteien ein bisschen davon leben, dass man natürlich zum einen aufsteigt, dann bekommt man immer ein bisschen mehr mit und dann entstehen wechselseitige Abhängigkeiten. Das habe ich immer versucht, tunlichst zu vermeiden, mich in irgendjemandes Abhängigkeit zu begeben. Also ich habe parallel zu meiner politischen Karriere oder Laufbahn immer versucht, selbst mein Studium raschestmöglich abzuschließen, einen anderen Job als nur den des Politikers auszuüben. Ich habe versucht, mir meine unabhängige Basis raschestmöglich in meinem doch noch sehr jungen Leben zu schaffen und habe dann natürlich ein bisschen mit offeneren Augen durch die Partei gehen können und mir nicht alles entweder wegschauen müssen oder eben, dass man sagt, gut, man redet sich schön. Das tut man natürlich in den ersten Jahren, also gerade auch noch, wenn man dann 18, 19, 20 ist, man ist in der Partei angekommen, darf im Parlamentsclub arbeiten, darf dann in Graz recht früh eine politische Position übernehmen, da redet man sich natürlich in den ersten Jahren einiges schön. Dann kommen aber eigentlich irgendwann die großen Zweifel, die man nicht mehr kleinreden kann und auch nicht mehr kleinreden sollte. Ich muss dazu sagen, ich habe auch einige Menschen erlebt, also vor allem, wie es dann um diesen FPÖ-Finanzskandal in Graz ging, die sich auch sehr um die Aufklärung bemüht haben. Der eine oder andere hat ein noch größeres Risiko als ich auf sich genommen, aber sehr, sehr viele haben einfach weggesehen und haben einfach gesagt, ich stelle keine Nachfragen. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, das war für mich so der Punkt, 2020, 2021, wenn man diese Mosaikstücke zusammensetzt und dann das ein oder andere selbst recherchiert und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man sich denkt, was läuft da falsch? Warum fällt es niemand anderem auf? Kann man das selbst beheben? Und wie man dann später gemerkt hat, man konnte diesen, ich sage schon fast dieses strukturelle Problem, ja, der Umgang mit Partei- und Clubgeldern, das konnte man nicht beheben. Somit war dann halt die Trennung durch den Rauswurf durch Mario Kunasek eigentlich die logische Folge.
An dieser Stelle müssen wir kurz einordnen, worum es in diesem Grazer FPÖ-Finanzskandal eigentlich geht. Im Herbst 2021 wird bekannt, dass in der Grazer FPÖ über Jahre hinweg Geld aus Partei- und Clubförderung verschwunden oder jedenfalls nicht nachvollziehbar verwendet worden sein sollen. Ein langjähriger Finanzverantwortlicher räumt ein, Geld veruntreut zu haben. Zunächst sieht es so aus, als ließe sich die Affäre auf einen Einzelfall begrenzen. Doch schnell steht eine größere Frage im Raum. Wie konnte das über Jahre funktionieren, ohne dass es jemand bemerkt? Oder wollte es niemand merken? Es geht um öffentliche Gelder, um interne Kontrollmechanismen und um die Frage, wer in der Grazer FPÖ wann was wusste. Alexis Pascutini beginnt früh zu zweifeln an der Parteilinie. Er fordert Aufklärung und gerät damit immer stärker in Konflikt mit der eigenen Partei. Aus diesen ersten Zweifeln wird für Pascutini bald ein offener Machtkampf mit der FPÖ-Spitze in der Steiermark.
Es ist so, also 2020, 2021 haben die ersten Zweifel bei mir zu wachsen begonnen, dass es in Graz auf verschiedenen Ebenen, dass da etwas nicht ganz rund läuft. Es war auch nicht so schwierig, die Rechnung. Man muss sich nur anschauen, was die Partei an Geld zur Verfügung hatte, durch Club- und Parteiförderung, circa 500.000 Euro. Und was schlussendlich in den Bezirken, also in den Bezirksparteien der FPÖ Graz angelangt ist. Sehr, sehr wenig im Vergleich. Diese Differenz hat mich dann natürlich stutzig gemacht. Und wenn man dann über die Jahre hinweg die eine oder andere Geschichte mitbekommt, kann man irgendwann diese ganzen kleinen Mosaiksteinchen zusammen dann fügen und es ergibt sich ein Bild. Ich hatte dann die große Möglichkeit, also nachdem dieser Finanzskandal im Oktober 2021 aufgeflogen ist, hatte ich die große Möglichkeit, selbst Verantwortung zu übernehmen in der FPÖ, eben als Clubobmann und meine Kollegin Claudia Schönbacher als Stadträtin und Parteiobfrau. Und was ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, ist, dass die Ebene darüber, über der FPÖ Graz, die Ebene rund um Mario Kunasek, die Landespartei, an einer wirklichen Aufklärung überhaupt nicht interessiert war. Man war daran interessiert, und das ist mir sehr, sehr, das habe ich sehr, sehr rasch zu spüren bekommen, man war daran interessiert, den Skandal klein zu halten. Ja, man war daran interessiert zu sagen, das war einer alleine, der die Selbstanzeige geschrieben hat, der Matthias Eder, der war das ganz allein, der hat aber Jahre hinweg unzählige Male in die Parteikasse gegriffen, sprich viele Gelder veruntreut, das hat er selbst zugegeben und damit soll es auch bleiben. Nur für mich war das überhaupt nicht schlüssig. Also wenn bei einer Kontenstruktur wie der FPÖ Graz immer drei Personen zeichnungsberechtigt sind, na, wie soll einer allein über die ganzen Jahre das verantworten sollen, also dass er das alleine war? Warum haben die Kontrollmechanismen so versagt? Die parteiinternen Rechnungsprüfer, die externen Wirtschaftsprüfer. Warum hat auch der Landesparteiobmann Mario Kunasek, der auch Mitglied dieser Stadtparteileitung war, nie kritische Nachfragen gestellt? Es hat ja die Landespartei der Stadtpartei immer wieder auch große Kreditsummen überwiesen. Die wurden dann zurückbezahlt. Man hätte sich einmal die Frage stellen müssen, warum kommt sie mit dem Geld in Graz nicht aus? Und das war einfach, wie ich dann auch in Verantwortung war als Clubobmann der FPÖ Graz und gesagt habe, wir müssen uns dem Verfahren anschließen, wir müssen Strafanzeigen einbringen gegen andere Personen als die schon im Akt befindlichen, wir müssen einen eigenen Wirtschaftsprüfer beauftragen. Wie ich all diese Dinge gefordert habe, ist der Widerstand von Seiten der Landespartei immer größer geworden. Wir haben dann auch einen Konflikt im Sommer 2022 ausgefochten, wo ich vorgeschlagen habe, einen der Gemeinderäte aus dem Club auszuschließen. Das war der Herr Roland Lohr, der uns gegenüber gesagt hat, er hat nichts mit dem ganzen Finanzskandal zu tun. Das Gegenteil war dann der Fall, wie wir herausfinden mussten. Er war in diesen Vereinen, um die es natürlich auch geht, die auch Ermittlungsgegenstand sind, in Organverantwortung. Er war Rechnungsprüfer des Clubs und auch Finanzreferent des Gemeinderatsclubs, was niemand gewusst hatte. Wir haben das dann herausfinden müssen in mühsamer Arbeit. Und für mich war da einfach die rote Linie überschritten. Also ich habe gesagt, wir müssen den Roland Lohr ausschließen aus dem Club. Das ist dann auch passiert.
Und dann beginnt etwas, was Pasquotini die letzte Konfliktphase mit der Landespartei nennt. Denn die FPÖ will, dass dieser Grazer Gemeinderat wieder in den Club aufgenommen wird. Aber Pasquotini will das nicht. Er weiß aber, aus diesem internen Konflikt kann jetzt ein Loyalitätstest werden. Und er ahnt auch, wenn er bei seiner eigenen Linie bleibt, könnte ihn genau das die Partei kosten. Wie zugespitzt diese Lage damals schon war, beschreibt er so.
Das war eine Phase, wo ich selbst gesundheitlich schwer angeschlagen war. Also ich habe an diesem Tag, wo das beschlossen wurde, dass der Roland Lohr wieder aufzunehmen ist in den Gemeinderatsclub, das war der 30. September 2022. An dem Tag habe ich einen Lungeninfarkt erlitten, also infolge einer übergangenen Covid-Infektion, war dann in intensivmedizinischer Behandlung und war wirklich in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Trotzdem hat die Partei den Druck in den folgenden Wochen weiter erhöht, hat gesagt, der Roland Lohr ist wieder aufzunehmen.
Noch im Krankenstand ruft er den Club zusammen und sagt, wenn das der Wille der Landespartei ist, dann soll über die Rückkehr des Gemeinderates abgestimmt werden. Er macht aber schon hier klar, er werde jedenfalls dagegen stimmen.
Mir war bewusst, wenn ich dagegen stimme, dann haut mich die Landespartei aus der Partei. Es ist dann so gekommen, dass drei andere Mitglieder im Club auch dagegen gestimmt haben mit mir. Nur ein Gemeinderat hat für die Wiederaufnahme gestimmt. Dieser Gemeinderat ist auch heute noch bei der FPÖ. Die anderen drei wurden dann aus der Partei geworfen, so wie ich. Und was für mich so bemerkenswert war, also wir haben an diesem Tag, wie wir abgestimmt haben, ob wir ihn wieder aufnehmen sollten, da waren wir schon im vollen Wissen darüber, dass die Staatsanwaltschaft bereits ein Ermittlungsverfahren gegen den betreffenden Gemeinderat eingeleitet hat, wegen eben Verwicklungen, möglicher Verwicklungen in diesen Finanzskandal. Zum anderen aber hat es zwei Tage vor unserer Abstimmung eine Hausdurchsuchung bei diesem Gemeinderat und bei vielen anderen gegeben, ja, wo auch klar war, dass die Staatsanwaltschaft Klagenfurt jetzt diese Causa sehr, sehr ernst nimmt und es viele, viele weitere Nebenstränge gibt. Der betreffende Gemeinderat, in dem ich dann auch aus der Partei geflogen bin, der ist schlussendlich auch verurteilt worden wegen dem Besitz von kinderpornografischen Materials. Also auch etwas sehr, 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 sehr Trauriges. ein trauriger Nebenstrang dieser ganzen Affäre. Man ist ja mit diesen Personen sehr lange in der Partei gewesen und dann passiert sowas Widerwärtiges. Und natürlich hat man auch bei ihm Unmengen an Material, was nationalsozialistische Literatur betrifft, gefunden. Also auch etwas, wo man sagt, das sollten nicht unbedingt, so mit so jemandem will man nicht eigentlich in der Partei sein.
Am 18. Oktober 2022 wird Alexis Pascutini also wirklich aus der FPÖ ausgeschlossen. Aus dem jungen, ehrgeizigen Funktionär, der einmal an diese Partei geglaubt hat und für sie sehr viel Zeit und auch Kraft investiert hat, ist in den Augen der anderen Parteimitglieder endgültig ein Gegner geworden. Und man muss sagen, er ist das bis heute.
Die Wochen danach waren nicht einfach, weil natürlich die Partei auch den Druck weiter auf uns erhöht hat. Ich gleichzeitig versuchen musste, mich wieder ins Leben zurückzukämpfen nach diesem Lungeninfarkt. Aber ich kann mich noch gut erinnern, das war so die Vorweihnachtszeit 2022. Irgendwann war einfach eine Erleichterung da. Also ich war aus der FPÖ draußen, ich war aus dieser Drucksituation draußen, weil der Herr Kunasek und die Landespartei und die Partei darüber auf mich nicht mehr Einfluss nehmen konnte.
Es war also auch eine Erleichterung, sagt Pascutini. Ja, man muss sagen, der Bruch mit der FPÖ, das hat zwar bedeutet, dass er seine politische Heimat verloren hat, aber es war nicht das Ende seiner politischen Laufbahn. Denn Pascutini bleibt freier Mandatar im Gemeinderat und schließt sich dem KFG, dem korruptionsfreien Gemeinderatsclub, an. Und er beginnt zeitgleich an der Aufklärung des Finanzskandals mitzuwirken. Erst 2026 bewirbt er sich dann bei den Grazer Neos, was uns natürlich zur Frage bringt, wie kann sich ein ehemaliger FPÖ-Politiker heute ausgerechnet bei den Neos wohlfühlen?
Für mich war in den letzten Jahren, wenn ich mir das alles so anschaue, was in Österreich passiert, auf den verschiedenen Ebenen passiert, war für mich eigentlich nur eine Partei, die wirklich für mich überzeugend für Transparenz, für einen sorgsamen Umgang mit öffentlichen Geldern eingetreten ist. Das waren die Neos.
Ja, darum soll es morgen in Folge 2 unserer Doppelausgabe mit Alexis Pascutini gehen. In dieser Folge werden wir auch genauer über den Grazer FPÖ-Finanzskandal sprechen und über die zähe Aufklärung. Außerdem erzählt Pascutini mir, warum er eigentlich ganz gerne mit HC Strache sprechen würde. Und wir sprechen natürlich über seinen politischen Neustart bei den Neos. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie, was wichtig ist, auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Man kann uns seit einiger Zeit auch auf YouTube folgen und viele unserer Gespräche auch ansehen. Das Audioteam der Presse freut sich über Feedback. Schreiben Sie uns gerne an podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Wallner. Machen Sie es gut und bis morgen.